Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Martin Zagatta. Willkommen an einem Tag, an dem nicht nur in den USA Entsetzen herrscht über das erste Fernsehduell zwischen Präsident Trump und seinem Herausforderer Biden. Nur noch peinlich, so kommentiert CNN, diese chaotische Debatte. Die weiteren Reaktionen, die schildern wir Ihnen gleich. Ansonsten berichten wir darüber, dass die EU nun tatsächlich Geldstrafen bzw. finanzielle Sanktionen auf den Weg bringen will für Länder, die gegen die Rechtsstaatlichkeit verstoßen. Und in München hat jetzt erstmals in Deutschland ein Strafprozess wegen des Dieselskandals begonnen gegen den früheren Audi-Chef Rupert Stadler. Beginnen wollen wir aber mit der Haushaltsdebatte, mit der Generaldebatte heute im Bundestag. Die wird traditionell von der Opposition für eine Generalabrechnung mit der Regierung genutzt, war diesmal aber von der Corona-Krise geprägt, wie Gudula Geuter berichtet.
Die Generaldebatte ist traditionell die Stunde der Opposition. Das gilt auch für diese Debatte im Zeichen der Corona-Krise. AfD-Fraktionschefin Alice Weidel legte zum Auftakt vor.
Dieser Haushaltsentwurf ist ein historisches Dokument. Ein Dokument der unverantwortlichen Sorglosigkeit inmitten einer Krise, die unsere Freiheit, die Grundlagen des demokratischen Zusammenhalts und das Fundament unseres Wohlstandes und wirtschaftlichen Erfolgs und damit auch unseres Sozialstaats zutiefst erschüttert.
Auch in dieser Rede kritisierte sie die Asylpolitik der Bundesregierung und die ihrer Ansicht nach überzogenen Corona-Maßnahmen. Sie führten zur schwersten Rezession in der Geschichte Deutschlands. Die so gescholtene Angela Merkel wurde gerade, was die Corona-Maßnahmen betrifft, emotional. Sie rief die Bevölkerung dazu auf, in den kommenden Monaten diszipliniert die Regeln zu beachten.
Ich bin sicher, das Leben, wie wir es kannten, wird zurückkehren. Die Familien werden wieder feiern, die Clubs und Theater und Fußballstadien wieder voll sein. Und was für eine Freude wird das sein. Aber jetzt müssen wir zeigen, dass wir weiter geduldig und vernünftig handeln und so Leben retten können.
Ansonsten zog die Kanzlerin in meist nüchternem Ton Bilanz. Die deutsche Einheit sei ein fortdauernder Prozess mit Herausforderungen für ganz Deutschland. Merkel betonte ihre Solidarität mit den Demonstrantinnen in Belarus, mahnte europäische Ergebnisse zur Asylreform und Klima an. Die im Haushalt vorgesehene Neuverschuldung von 96 Milliarden Euro verteidigte sie.
Dass es uns gelungen ist, die Gesamtverschuldung für das Jahr 2019 auf 60% des BIP zu begrenzen, das hat uns in die Lage versetzt, kraftvoll zu agieren und trotzdem unter den G7-Staaten die niedrigste Staatsschuldenquote zu haben. Ich glaube, darauf können wir stolz sein.
Deutschland müsse möglichst bald zur Einhaltung der Schuldenbremse zurückkehren. Auch Rolf Mützenich nannte den Haushaltsentwurf überzeugend. Der SPD-Fraktionschef rechtfertigte dabei auch, dass erst 2026 begonnen werden könne, die jetzt aufgenommenen Schulden zu tilgen. Und man werde sich politisch streiten müssen, wer in Zukunft mehr belastet werde.
Und für uns ist klar, das sind nicht die Alleinerziehenden, das sind nicht die Geringverdiener, das sind nicht die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Aber diejenigen, die mehr als genug haben, werden in dieser Krise stärker gebraucht. Das ist gerecht und ich bin sicher, dass viele das genauso sehen.
Dietmar Bartsch dagegen fürchtet offenbar genau die Belastung von Geringverdienern. Der Fraktionschef der Linkspartei kritisierte Angela Merkel für den Plan, zur Schuldenbremse bald zurückkehren zu wollen.
Das ist doch absurd. Das ist völlig absurd. Sie machen schon jetzt einen Spardruck auf den Sozialstaat damit auf. Es wird ein Kürzungshammer drohen.
FDP-Partei- und Fraktionschef Christian Lindner kritisierte die hohe Neuverschuldung vor allem mit Blick auf die kommenden Jahre.
Wenn wir nicht wieder zur haushaltspolitischen Solidität zurückkehren, ist das ein Signal für Europa insgesamt.
Für die Grünen mahnte Co-Fraktionschef Anton Hofreiter den Blick auf die seines Erachtens drängenden Probleme an.
Wenn alle wissenschaftliche Erkenntnis stimmt, dann ist die Klimakrise eine reale Bedrohung für alle Menschen unter 25, unter 20 Jahren. Und bedauerlicherweise handelt die Bundesregierung in diesem Bereich leider nicht so.
Die Haushalts- und Krisenpolitik der Regierung in Zeiten von Corona bewerten die Grünen dagegen freundlicher als die anderen Oppositionsparteien.
Weniger Gäste bei privaten Feiern, höhere Geldbußen. Mit den Ländern hat sich Angela Merkel ja gestern schon auf schärfere Corona-Maßnahmen geeinigt. Doch viele Fragen sind auch heute noch offen. Uwe Jahn mit den Einzelheiten.
Wer Corona eingrenzen will, braucht Regeln. Beispiel die Nachverfolgung von Infektionsketten in der Gastronomie. Hamburgs erster Bürgermeister Peter Tschentscher, SPD, mit einem Beispiel.
Wir hatten einen Ausbruch in einer Bar in Hamburg und hatten dann 600 Kontaktnachverfolgungen. Und nicht einmal die Hälfte der Eintragungen waren korrekt. Und Sie können sich vorstellen, dass das für die Gesundheitsämter in so einem Fall dann noch 5-mal aufwendiger ist, die Infektionsketten aufzudecken, die Personen zu kontaktieren, wenn da immer die Angaben nicht vollständig sind.
Deshalb sollen Gäste, die falsche Angaben gemacht haben, künftig mit einem Bußgeld bestraft werden. Mindesthöhe 50 €, so die Einigung der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin. Dabei richtet die Politik sich nicht nur an die Gäste, so Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin.
Zusätzlich haben Bund und Länder gestern eine Aufforderung beschlossen an die Wirte, dass sie zumindest die Plausibilität solcher Angaben überprüfen. Also wenn Ihnen auffällt, dass in der Liste, die da ausliegt oder in den einzelnen Zetteln Donald Duck und Darth Vader eingetragen sind, dann ist es offensichtlich, dass das nicht stimmen kann. Und dann ist es Ihre Verantwortung, danach zu fragen.
Was allerdings dem Wirt oder Kellner droht, der da nicht eingeschritten ist, bleibt bis jetzt noch unklar. Die Länder sind zuständig und müssen entsprechende Regelungen erlassen. Das wird noch etwas dauern und könnte unterschiedlich ausfallen. Ein zweiter Punkt betrifft Reisen, bei denen ich wissentlich in ein Risikogebiet gefahren bin. Gegenwärtig muss ich bei meiner Rückkehr entweder ein aktuelles negatives Testergebnis vorweisen oder mich beim zuständigen Gesundheitsamt melden. Verordnet das Gesundheitsamt eine Quarantäne, übernimmt laut Bundesgesundheitsministerium der Arbeitgeber die Lohnfortzahlung und kann sich das Geld bei den zuständigen Landesbehörden zurückholen. Das sehen die Länder aber teilweise anders. Mit der neuen Quarantäneordnung soll es ab Oktober dann bundeseinheitlich geregelt sein, so Ministeriumssprecher Hanno Kautz.
Nach Inkrafttreten der Quarantäneordnung, dann wird das der Betroffene selbst übernehmen müssen. Das entspricht dem Beschluss von Ende August.
Da hatten Ministerpräsidenten und Kanzlerin sich verständigt, keine Lohnfortzahlung bei Quarantäne nach Reisen in Risikogebiete. Eine dritte Frage, die gegenwärtig wieder viele stellen: Was, wenn ich trockenen Husten habe und vorsichtshalber meine Arbeitsstelle meide? Schließlich will ich niemanden anstecken, aber natürlich auch keine Gehaltseinbußen erleiden. Eine telefonische Krankschreibung ist seit Ende Mai nicht mehr möglich. Es gilt die Regel, ich muss mich krankschreiben lassen, beispielsweise in einer Arztpraxis, die auch eine spezielle Fieber-, Schwerpunkt- oder Infektionssprechstunde anbietet.
Ein großer Streitpunkt unter Corona-Bedingungen ist ja der Umgang mit den Menschen in Alten- und Pflegeheimen. Soll ihr Schutz noch ausgeweitet werden oder geht die Abschottung nicht längst viel zu weit? Das war aber nur ein Thema, mit dem sich die Gesundheitsministerinnen und Minister der Länder jetzt heute beschäftigt haben. Claudia van Laak berichtet.
Das Ziel für den Herbst ist klar. Ein weiterer Shutdown wie im Frühjahr muss vermieden werden. Regional, spezifisch und zielgenau agieren, das ist die Devise von Bund und Ländern. Die Gesundheitsministerinnen und Minister der Länder haben dies gemeinsam mit Ressortchef Jens Spahn nach ihrer Konferenz noch einmal bestätigt. Er werde häufig von zentral regierten Ländern wie Frankreich gefragt, wie das denn in Deutschland so funktioniere mit den 16 Bundesländern. So der CDU-Politiker. Seine Antwort:
Es geht sogar aus meiner Sicht besser und hat sich als eine der Stärken in dieser Pandemie erwiesen. Dann, wenn wir eben das gleiche Ziel haben, in einem Strang ziehen, und das tun wir seit Beginn. Und damit zeigt der Föderalismus tatsächlich seine volle Stärke in dieser Pandemie.
Man habe effektiv auf die Herausforderungen der Pandemie reagieren können. Die scheidende Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz, Berlins SPD-Gesundheitssenatorin Dilek Kaleitsche, ergänzte, im internationalen Vergleich sei das deutsche Gesundheitssystem sehr gut aufgestellt und extrem anpassungsfähig.
Wir haben in sehr kurzer Zeit sehr viel an unserem Gesundheitssystem optimiert, weiterentwickelt, damit eine Reaktion auf diese Pandemie gibt. Ich finde schon, dass unsere Krankenhauslandschaft gezeigt hat, dass in kurzer Zeit auch Kapazitäten freigeschaufelt werden konnten, dass zusätzliche Kapazitäten auch generiert worden sind.
Die Gesundheitsministerkonferenz hat beschlossen, dass telemedizinische Angebote über die Pandemie hinaus ausgebaut und angemessen honoriert werden sollen. Der Bund wird aufgefordert, einen Rechtsrahmen für die zentrale Beschaffung von persönlicher Schutzausrüstung vorzulegen. Hintergrund sind fehlende Masken und fehlende Schutzausrüstungen zu Beginn der Pandemie. Die Leitung der Gesundheitsministerkonferenz wechselt jetzt von Berlin nach Bayern. Auch die bayerische Ressortchefin Melanie Hummel betonte den Wert des Föderalismus.
Weil es eben so unterschiedlich auch ist im Ausbruchsgeschehen. Und deswegen ist es wichtig, regional reagieren zu können, aber trotzdem in den Maßnahmen eben sich ein Stück weit zu vereinbaren, welche denn wichtig sind.
Vor dem Tagungsort hatten Beschäftigte des Gesundheitswesens für höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen protestiert. Gesundheitsminister Spahn griff ihre Forderungen auf und bekräftigte, für weitere Gesundheitsberufe das Schulgeld abzuschaffen und eine Vergütung während der Ausbildung zu zahlen.
Wir haben gerade bei dem MTA-Gesetz, die medizinisch-technischen Assistenten, übrigens diejenigen, die auch in den Laboren seit Februar jedes Wochenende durch mitarbeiten, schon jetzt vorgesehen, die Abschaffung des Schulgeldes und die Einführung einer Ausbildungsvergütung, und müssen jetzt miteinander eben und für die anderen Gesundheitsberufe, die Heilmittelerbringer, Physiotherapeuten, Zug um Zug dieses Versprechen, das wir gegeben haben, kein Schulgeld mehr und eine Ausbildungsvergütung, miteinander umsetzen.
Weitere Beschlüsse der Gesundheitsministerkonferenz betreffen das Thema Klimawandel und Gesundheit. Die Forschungen zu gesundheitlichen Folgen des Klimawandels sollen intensiviert werden. Die Kommunen werden aufgefordert, in den nächsten Jahren Hitzeaktionspläne zu erarbeiten, damit die Gesundheit empfindlicher Menschen stärker geschützt wird.
Kann und soll die EU Länder, die gegen die Rechtsstaatlichkeit verstoßen, mit finanziellen Sanktionen belegen? Ein solcher Vorstoß der deutschen Ratspräsidentschaft hat jetzt eine wichtige Hürde genommen, ein Mehrheitsbeschluss, der aber auch seine Tücken hat. Denn Ungarn und Polen etwa drohen im Gegenzug nun damit, für den EU-Haushalt maßgebliche Entscheidungen zu blockieren, wie Peter Kapern berichtet.
Twitter hat heute Nachmittag vorübergehend den Account der ungarischen Regierung gesperrt. Aber das hinderte Viktor Orban, den Ministerpräsidenten des Landes, nicht daran, sein Urteil über den ersten Rechtsstaatsreport der Europäischen Union, den die Kommission am Mittag in Brüssel vorgestellt hatte, umgehend an den Mann zu bringen. Der Bericht sei nicht nur falsch, sondern absurd, ließ Orban wissen. Das harsche Urteil überrascht nicht wirklich, obwohl EU-Kommissar Didier Reynders kurz vorher noch darauf hingewiesen hatte, dass in dem 28-seitigen Papier eigentlich nichts Neues stehe.
Les informations qui s'y trouvent ne sont pas nouvelles. Elles sont dans le domaine public.
Alle Informationen seien schon längst veröffentlicht, so Reynders. Der Rechtsstaatsreport ist ein Versuch der Kommission, die aufgeheizte Debatte um Rechtsstaatsdefizite auf eine unaufgeregte Ebene zu bringen. So wie die Kommission die Haushaltspolitik aller Mitgliedstaaten einmal im Jahr unter die Lupe nimmt, um hier und da Verbesserungen anzumahnen, so will sie auch mit der Rechtsstaatlichkeit verfahren. Einmal jährlich werden von nun an der Zustand des Justizsystems, die Unabhängigkeit der Medien und die Bekämpfung der Korruption in jedem Land überprüft. Damit soll Polen und Ungarn, denen seit langem Verstöße gegen die Rechtsstaatsprinzipien vorgeworfen werden, das Argument genommen werden, die EU-Kommission habe es ausschließlich auf sie abgesehen. Und tatsächlich fand die Kommission in allen Mitgliedstaaten Potenzial für Verbesserungen. Am deutschen Justizwesen wird beispielsweise moniert, dass die Politik Staatsanwaltschaften Weisungen erteilen kann, was deren Unabhängigkeit einschränkt. Der Report aber, so Reynders, unterscheide sehr klar zwischen punktuellen Bedenken, die die Kommission bei einzelnen Ländern habe, und systematischen Problemen in anderen Ländern.
This report makes a clear difference between punctual concerns that we may have in some member states and the systemic issues.
Und damit war der Kommissar bei den seit langem bekannten Vorwürfen gegen Ungarn und Polen. Die Abschaffung der unabhängigen Justiz, die Einschränkung der Medienfreiheit und manches mehr. Die Auseinandersetzung um die Rechtsstaatlichkeit in Europa fand heute fast zeitgleich auch noch an einem anderen Schauplatz statt. Im Sitzungssaal der Botschafter der Mitgliedstaaten nämlich. Da ging es um den sogenannten Rechtsstaatsmechanismus. Ein Gesetz, das es möglich machen würde, jenen Ländern, die gegen die Rechtsstaatsprinzipien verstoßen, den Brüsseler Geldhahn zuzudrehen. Ungarn und Polen wehren sich seit Jahren erbittert gegen diese Idee. Dieser Rechtsstaatsmechanismus soll gemeinsam mit dem neuen 7-Jahres-Haushalt der Europäischen Union verabschiedet werden, so der Plan. Doch Polen und Ungarn drohen damit, im Gegenzug das 750 Milliarden Wiederaufbauprogramm der EU zu blockieren. Anfang der Woche hatte die Bundesregierung als Ratspräsidentschaft einen Kompromissvorschlag vorgelegt, den Ungarn und Polen umgehend zurückwiesen. Gleichwohl stimmte heute eine qualifizierte Mehrheit der Mitgliedstaaten für diesen Vorschlag. Er ist damit die Grundlage für die Verhandlungen mit dem Europaparlament über den Haushalt. Die Abgeordneten wollen aber einen schärferen Rechtsstaatsmechanismus, als ihn Deutschland vorgeschlagen hat. Wie es nun gelingen soll, die Forderungen des Parlaments und die Vetodrohungen aus Warschau und Budapest unter einen Hut zu bekommen, ist derzeit völlig offen.
So ein chaotisches Fernsehduell um das Weiße Haus haben die USA noch nicht erlebt. Die Debatte war gespickt mit Beleidigungen und persönlichen Attacken. Zudem fielen sich Präsident Trump und sein Herausforderer Joe Biden ständig ins Wort. Die Reaktionen danach, Unverständnis, ja Entsetzen, wie Sebastian Hesse berichtet.
The most chaotic presidential debate I've ever seen.
That was the worst debate I have ever seen.
That was a show.
Immerhin darauf konnte sich das gespaltene Land am Morgen danach verständigen. Einen derart chaotischen, schrillen, persönlich beleidigenden und respektlosen Schlagabtausch hat es in der jüngeren US-Geschichte noch nicht gegeben.
Are you in favor of law and order?
I'm in favor of law. You followed it.
Are you in favor of law and order?
Yes, I'm in favor.
Die Nachlese der aus dem Ruder gelaufenen Debatte jedenfalls hat das Zeug zum Seminarbeispiel für selektive Wahrnehmung. Trump-Kritiker wie hier Bidens Kandidatin für die Vizepräsidentin Kamala Harris empörten sich darüber, dass der Präsident sich geweigert habe, die Ideologie der White Supremacy, der angeblichen Überlegenheit der weißen Rasse, zu verdammen.
I heard what we all heard. The President of the United States in the year of our Lord 2020 refuses to condemn white supremacists.
Ich habe gehört, was wir alle gehört haben, so Harris. Im gleichen Atemzug hatte Trump noch eine seltsame Anmerkung gemacht zu einer militanten rechtsradikalen Gruppe, den sogenannten Proud Boys.
Stand back and stand by.
Haltet euch zurück, aber haltet euch bereit. Das klang wie der Aufruf an die Miliz, ihm zu gegebenem Zeitpunkt zur Seite zu stehen. Das Trump-freundliche Amerika jedoch hob ganz andere Aspekte hervor, dass Biden angeblich einen weiteren wirtschaftlichen Lockdown wolle, wenn sich die Corona-Lage nicht entspannt, und dass Biden sich nicht für Law and Order ausgesprochen habe.
The voters try to get through the noise, try to get through the chaos and realize those two big things.
Die Wähler haben sich durch den Lärm und das Chaos gequält und haben diese beiden Erkenntnisse gewonnen, kommentierte Sarah Sanders, Trumps frühere Pressesprecherin.
And that should give everybody cause and reason to vote for Donald Trump in November.
Und das sollten ausreichend Gründe für jedermann sein, im November Trump zu wählen. Dass es nachweislich der Präsident war, der seinem Gegenüber öfter und aggressiver ins Wort gefallen ist, stört seine Anhänger nicht. Konservative Talkshow-Hosts wie hier Sean Hannity nahmen lieber Biden aufs Korn.
He appeared flustered, irritated and, well, cranky.
Biden habe wuschig, irritiert und griesgrämig gewirkt.
Joe, maybe it's past his bedtime. Probably stayed up too late, needs his nap.
Vielleicht war es längst Bettzeit für ihn, war zu lange auf, brauchte ein Nickerchen. Andere Konservative, wie hier der frühere Fraktionschef Newt Gingrich, sorgen sich um die politische Kultur.
The result was for a lot of viewers that it was sort of shocking to see the level of hostility and the level of intensity.
Für viele Zuschauer sei es schockierend gewesen, dieses Maß an Feindseligkeit erleben zu müssen. Aber auch Gingrich meint vor allem die heftige Abneigung der Demokraten gegen Trump, die er wie viele Konservative maßlos überzogen findet. Ted Cruz, republikanischer Senator aus Texas, zog ein eher nüchternes Fazit.
At the end of the day, I doubt the debate changed the election in any fundamental way. I think if you started the debate with Trump.
Am Ende des Tages habe die Debatte die Wahl wohl nicht groß beeinflusst. Trump-Fans seien bei Trump geblieben und Biden-Fans bei Biden. Die Zahlen geben dieser Einschätzung recht. In Umfragen gab eine große Mehrheit der Amerikaner an, ihre Wahlentscheidung schon lange vor diesem TV-Schlagabtausch getroffen zu haben.
Während der UN-Sicherheitsrat ein sofortiges Ende der Kämpfe in der Kaukasusregion Bergkarabach gefordert hat, gießt die Türkei jetzt noch Öl ins Feuer. Man sei zur Militärhilfe bereit, verlautet aus Ankara, und wenn nötig, werde man den Verbündeten Aserbaidschan mit allen Mitteln unterstützen. Armenien seinerseits schließt Friedensgespräche mit Aserbaidschan aus und die Gefechte gehen weiter. Tilko Gries.
Einer der schwersten Vorfälle der seit Sonntag andauernden Kampfhandlungen bleibt ungeklärt. Die armenische Seite gibt an, ein türkischer Kampfjet des Typs F-16 habe gestern einen armenischen Kampfjet im armenischen Luftraum abgeschossen. Der Pilot, dessen Name heute als Valeri Danilin angegeben wurde, sei ums Leben gekommen. Das ist ein Fakt, sagte Nikol Paschinyan in einem Gespräch mit dem russischen Staatsfernsehen. Der armenische Ministerpräsident nannte allerdings keine handfesten Beweise. Der Auftritt Paschinyans im Staatsfernsehen in Moskau war eine Überraschung. So etwas geschieht selten. Die Fragen an ihn waren nicht sonderlich scharf gestellt. Es gab keine Nachfragen, wie etwa nach Belegen für Behauptungen. In derselben Sendung kam auch der aserbaidschanische Staatschef Ilham Aliyev zu Wort. Beide Politiker wurden nacheinander aus den jeweiligen Hauptstädten ihrer Länder zugeschaltet. Beide sprachen Russisch. Aliyev sagte zum in den Raum gestellten Abschuss durch die Türkei: Wir haben darüber keine Informationen. Diese Behauptung ist durch nichts belegt. F-16-Flugzeuge der türkischen Luftstreitkräfte sind in keiner Weise beteiligt. Die armenische Seite spricht seit Tagen davon, türkische Militärberater, Soldaten und Söldner griffen auf Seiten Aserbaidschans in den Konflikt ein. Eine mögliche Verletzung des armenischen Luftraums kann von großer Bedeutung sein, weil Armenien und Russland in einer Verteidigungsunion miteinander verbunden sind. Wird das Territorium des einen verletzt, muss der andere, jedenfalls nach der Theorie des Vertrags, Beistand leisten. Russland reagiert seit Beginn der Kampfhandlungen nicht auf die täglich neu sowohl von Armenien als auch von Aserbaidschan veröffentlichten mutmaßlichen Details von den Frontlinien. Öffentlich bekannt ist nur, dass Moskau regelmäßig, allerdings erfolglos, zu Verhandlungen aufruft. Nikol Paschinyan, der Ministerpräsident Armeniens, lehnte Verhandlungen nicht prinzipiell ab, forderte jedoch als Bedingung ein Ende der Kämpfe. Man braucht einen Kompromiss und für einen Kompromiss braucht man eine Atmosphäre. Es gibt keine Kriegslösung in diesem Konflikt, es gibt nur friedliche Verhandlungslösungen für den Bergkarabach-Konflikt. Und jede Lösung darf nicht nur für Aserbaidschan akzeptabel sein, sondern muss auch für Armenien und für Bergkarabach akzeptabel sein. Das ist eine Formulierung, die eine entscheidende Streitfrage berührt. Wenn Verhandlungen geführt werden, wer nimmt an ihnen teil? Armenien argumentiert, es gebe drei Parteien. Armenien und die von Erivan offiziell auch nicht anerkannte Republik Bergkarabach auf der einen Seite sowie Aserbaidschan auf der anderen Seite. Baku dagegen akzeptiert Bergkarabach nicht als Ansprechpartner. Verhandlungen sind zwischen Armenien und Aserbaidschan zu führen. Es gibt nur zwei Konfliktparteien, so Präsident Aliyev. Manchmal, wenn von allen Seiten gesprochen wird, ist das unzutreffend. Es gibt so etwas wie alle Seiten nicht. Es gibt nur zwei, Armenien und Aserbaidschan.
Im Bergisch-Gladbacher Missbrauchskomplex gehen die Ermittler von einem Netzwerk von bis zu 30.000 Verdächtigen aus. In dem Prozess gegen den mutmaßlichen Haupttäter hat die Kölner Staatsanwaltschaft heute eine lange Haftstrafe beantragt. Und nicht nur das, wie Jochen Hilgers informiert.
13 Jahre und 6 Monate Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung, so lauteten die Strafanträge von Staatsanwaltschaft und Nebenklage. Gerade die Forderung nach anschließender Sicherungsverwahrung muss niederschmetternd auf den 43-jährigen Angeklagten gewirkt haben. Wird das Gericht dem Antrag folgen, dürfte er für viele weitere Jahre nicht in Freiheit gelangen. Über Einzelheiten der Plädoyers wurde indes heute nichts weiter bekannt, da die Öffentlichkeit ausgeschlossen worden war. Auch der Anwalt des Angeklagten äußerte sich nicht. Er wird aber vermutlich bis zuletzt versuchen, eine Sicherungsverwahrung für seinen Mandanten zu verhindern. Ob dies gelingt, ist sehr unklar. Das Gericht ließ sich an den Verhandlungstagen, die mit Öffentlichkeit stattfanden, nicht in die Karten schauen. Von Zeugen aber, darunter ein bereits verurteilter Mittäter, wurde der Angeklagte schwer belastet. In Chatgruppen hatten sie demnach nicht nur Bilder getauscht und sich gegenseitig zu schweren sexuellen Straftaten gegen ihre Kinder angestachelt. In mindestens einem Fall sollen sie auch ihre Kinder untereinander zur Begehung schwerer sexueller Gewalttaten getauscht haben. Das Urteil wird für den kommenden Dienstag erwartet.
5 Jahre nachdem der Dieselskandal aufgeflogen ist, 5 Jahre nachdem die Abgasmanipulationen bekannt geworden sind, müssen sich mutmaßlich Verantwortliche jetzt erstmals auch in Deutschland vor einem Strafgericht verantworten. Darunter auch der frühere Audi-Chef Rupert Stadler. Das aufwendige Verfahren hat heute im Hochsicherheitsgerichtssaal der Justizvollzugsanstalt in München-Stadelheim begonnen. Johannes Lenz berichtet.
Der Morgen des ersten Strafprozesses zur Dieselaffäre in Deutschland. Vor den hohen Mauern der Justizvollzugsanstalt Stadelheim in München hat sich eine große Traube von Reporterinnen und Reportern gebildet. Alle warten auf ihn. Dann fährt eine Mercedes-Limousine vor.
Guten Morgen, Herr Stadler.
Der Ex-Audi-Chef Rupert Stadler steigt aus und grüßt nur knapp zurück.
Fahren Sie nicht mehr Audi.
Auf Provokationen lässt er sich nicht ein. Er wirkt angespannt und bahnt sich einen Weg zum Hochsicherheitssaal der JVA Stadelheim. Es ist das erste Mal seit mehr als 2 Jahren, dass sich Stadler in der Öffentlichkeit zeigt. Äußerlich gibt er nicht mehr den taffen Top-Manager. Er hat sich die Haare wachsen lassen und macht einen softeren Eindruck. Doch eine Anfrage seines Verteidigers soll wenig später noch für Aufsehen sorgen. Die Justiz begründet die Wahl des Gerichtssaals im Gefängnis Stadelheim mit dessen Größe. Dort lassen sich die Corona-Abstandsregeln am besten einhalten. Trotzdem reicht er nicht annähernd aus. 280 Journalistinnen und Journalisten haben sich akkreditiert. Gerade mal 10 Plätze gibt es für sie im Saal. Am ersten Prozesstag tragen die Staatsanwälte die mehr als 90-seitige Anklageschrift vor. Rupert Stadler wird Betrug, mittelbare Falschbeurkundung und strafbare Werbung vorgeworfen. Er soll nach Bekanntwerden des Dieselskandals im September 2015 den Verkauf von Dieselfahrzeugen in Europa und in den USA nicht gestoppt haben. Eine Anfrage des Verteidigers von Ex-Audi-Chef Stadler zum Prozessauftakt sorgt für Aufsehen. Er fordert Auskunft über die Autos der Richter. Hintergrund sei ein möglicher Ausschlussgrund wegen Befangenheit. Die Richter und die Schöffen sollten Auskunft erteilen, ob sie oder ihre Ehepartnerinnen und Ehepartner seit 2009 ein Dieselauto des VW-Konzerns gefahren haben. Eine Antwort steht noch aus. Dafür und vor allem für die alles entscheidende Frage, wer wusste wann von was, sind 180 Verhandlungstage angesetzt. Das dauert deshalb so lange, weil das Gericht dazu tief in die technischen Details der Dieselmotoren und Software einsteigen muss. Doch es geht voran. Am Ende des ersten Verhandlungstags haben die Staatsanwälte die ganze Anklageschrift vorgelesen. Spannend wird es in der kommenden Woche. Da werden sich auch die Angeklagten über ihre Verteidiger zu Wort melden. Während Stadler und Hatz alle Schuld von sich weisen, sind die beiden anderen Angeklagten Ingenieure geständig. Ob und wie weit sie die anderen belasten, wird sich dann zeigen.
Fast 1,5 Jahre liegt die Parlamentswahl in Belgien schon zurück. Eine Regierungsbildung war immer wieder gescheitert, ist nun aber doch noch gelungen. Und auf einen Regierungschef hat man sich jetzt auch geeinigt. Paul Vorreiter erläutert den so mühsam gefundenen Kompromiss.
Die wichtigsten Fragen auf dem Weg zu einer neuen Koalition in Belgien sind geklärt. 7 Parteien aus 4 Parteifamilien haben sich auf ein Programm geeinigt und darauf, wer neuer Premierminister sein wird. Wir wussten nicht, wer es werden soll, dann haben wir eine Münze geworfen und die Wahl fiel auf Alexander. Es ist eine hervorragende Wahl, scherzte der wallonische Sozialist Paul Magnet, der gemeinsam mit Alexander De Croo, dem designierten Premierminister, die sogenannte Vivaldi-Koalition geschmiedet hat. Alexander De Croo ist 44 Jahre alt, Politiker der flämischen Liberalen, seit 2012 Vizepremier und war zuletzt Finanzminister. Er soll eine Regierung anführen, die Sozialdemokraten, Liberale, Grüne aus beiden Landesteilen Wallonien und Flandern an einen Tisch bringt, zusammen mit den flämischen Christdemokraten. Das Einigungspapier beginnt mit den Worten: Wir werden das Jahr 2020 nie vergessen. Die Stoßrichtung ist damit klar. Die neue Regierung soll vornehmlich ein Corona-Kabinett werden, aber anders als die Minderheitsregierung von Premierministerin Sophie Wilmès, eben mit dauerhafter Mehrheit im Parlament.
C'est un moment que nous attendons tous.
Es ist ein Moment, den wir alle seit 6 Monaten erwartet haben. 6 Monate einer tiefen Krise, einer zu langen Krise, die das Vertrauen der Bürger zerstört hat. Wir müssen nun hart daran arbeiten, dieses Vertrauen wieder zurückzugewinnen.
Wir haben maintenant un travail énorme à faire pour regagner cette confiance,
sagte Paul Magnet. Vieles in dem Programm liest sich wie ein Flickenteppich aus Wahlversprechen, die die Parteien ihrem eigenen Lager schulden, ohne gemeinsame Linie. Die Grünen wollen beim Atomausstieg 2025 hart geblieben sein, die Liberalen loben sich dafür, Steuererhöhungen weitestgehend verhindert zu haben und die Sozialdemokraten können eine Mindestrente von 1.500 Euro als Verhandlungserfolg vorweisen. Ob das genügt, das Vertrauen der Bürger nach knapp 500 Tagen Regierungsbildung wieder zurückzugewinnen, ist fraglich, zumal die neue Koalition mit einer Gepflogenheit bricht, die Wahlergebnisse beider Landesteile zu berücksichtigen. Zwar steht an der Spitze ein flämischer Politiker, aber die beiden stärksten flämischen Parteien, Nationalisten und Rechtsextreme von N-VA und Vlaams Belang, bleiben außen vor. Wissen Sie, die Menschen, um die es mir geht, die Sorgen haben, die ihren Job verloren haben, die Kinder in der Schule haben und sich fragen, ob die Schule morgen noch offen ist, denen ist es wohl egal, wer im Lande wo die Mehrheit hat. Wichtig ist, dass es eine neue Regierung gibt, die die Probleme angeht.
In Vlaanderen ist es wichtig, dass es eine neue Regierung ist, die die Sachen anpackt,
sagte der designierte Premierminister Alexander De Croo. Nachdem die Parteien das gemeinsame Programm abgesegnet haben, soll morgen Vormittag die Regierungserklärung im Parlament verlesen und die Vivaldi-Koalition vereidigt werden.
Belgien bekommt endlich eine neue Regierung. Aus Brüssel zum Ende dieser Sendung Informationen von Paul Vorreiter. Die chaotische Fernsehdebatte in der vergangenen Nacht zwischen US-Präsident Trump und seinem Herausforderer Joe Biden von den Demokraten, das ist ein Thema in unseren Kommentaren um 19:05 Uhr. Und das waren die Informationen am Abend heute mit Martin Sagatta.